Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zum heutigen Webcast von Radio Enlighten Next mit unserem Studiogast Hans Jäcklin. Hans, bist du online?
Ja, hallo Tom, ich bin da. Hörst du mich?
Ich höre dich sehr gut. Hans, es freut mich sehr, dich hier als Gast im Webcast von Radio Enlighten Next zu haben. Für unsere Zuhörer vielleicht zuerst ein paar Worte zu dir. Du bist jahrzehntelang in der Schweiz ein erfolgreicher Unternehmer im Musikgeschäft gewesen, hast dich aber, um es einmal so zu sagen, gleichzeitig sehr mit jungscher Psychologie und auch mit verschiedenen Formen von Spiritualität beschäftigt und hast diese, deine zweite intensive Beschäftigung, in der jetzigen Phase deines Lebens zu deiner ersten gemacht. Und so, wie ich dich kennenlernen durfte, hast du aus einer tiefen Betroffenheit für die Notwendigkeit eines Wandels am Bewusstsein auf diesem Globus einerseits eine persönliche Arbeit angenommen, indem du Leute als Coach und auch Firmen als Coach betreust, andererseits aber auch als Buchautor. Und als Buchautor hast du das Buch geschrieben, Eine Welt oder keine Welt, wo du, so nehme ich einmal an, programmatisch schon in den Titel reinfließen lassen konntest, was du als die Möglichkeit siehst, mit dieser Welt, auf diese Welt eine Antwort zu finden. Vielleicht magst du gleich anfangs hier ein paar Worte dazu sagen.
Ja, für mich war eigentlich diese große Betroffenheit, hat für mich die Sicht auf die Erde als Organismus ausgelöst. So wie ich das im Slum vor bald 15 Jahren hatte, inmitten von Not und Leid, in einem Slum in der Nähe von Manila, wo mir plötzlich die Erde als Organismus erschien, und da sah ich den Slum als Furunkel aus diesem Organismus, und mir wurde sofort klar, der Furunkel ist nicht die Krankheit, sondern der Furunkel ist der Ort, wo die Krankheit ihren Weg nach außen nimmt. Mhm. Eigentlich könnte es ja der Weg der Gesundung sein. Und mir war auch klar, dass ich nicht der Wundheiler bin, sondern ich sah, wie die Krankheit, die man am Körper sieht, wie die im Geist entsteht durch eine Disharmonie. Und für mich war es mit all diesen Erlebnissen im Islam auch ganz klar, dass diese Disharmonie im Geist, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft sitzt und ihren Ausfluss in dem Elend am untersten Ende hat. Ja. Und da habe ich mich dazu bekannt, dass ich den Rest meines Lebens der Arbeit an diesem Geist in der Wirtschaft und in der Gesellschaft widmen möchte. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Aus dieser Sicht der Erde als ein Organismus, wenn nicht ein Lebewesen.
Hier verbindest du natürlich zwei Dimensionen in einer Art und Weise, wie sie nicht oft verbunden werden. Weil einerseits gehst du von einem tiefen Bewusstsein aus, das unser, ich sag mal, Einzelbewusstsein übersteigt und das in sich schon eine spirituelle Dimension hat. Andererseits, und du hast es mit den Worten, die du einfließen hast lassen, mit Wirtschaft und Gesellschaft auch schon angesprochen, gehst du in ein sehr konkretes Engagement für diesen Globus auf einer sehr realen, handfesten Ebene. Das heißt, für dich sind diese zwei Ebenen eines tiefen Bewusstseinswandels und eines realen, handgreiflichen Engagements für diese Erde überhaupt kein Widerspruch.
Nein, es ist ja klar, wenn wir die Enge auf dieser Erde erleben und die Not, die erzeugt wird durch die Enge und die Art, wie wir in dieser Enge noch immer leben, dann, wenn wir das nicht einfach als Sündergeschichte sehen, dass wir schlechte Menschen sind, die so leben, sondern dass wir eigentlich aus Unschuld und Nichtwissen in diese Situation geraten sind, der Überbeanspruchung unserer Biosphäre, dann ist doch diese Enge, die jetzt geschieht, und diese Not, die uns dank den Medien und dank dieser Sicht des ganzen Planeten entgegenspringt, doch eigentlich wie das Sprungbrett in etwas Neues. Wir werden quasi da hineingezwungen, weil wir sehen, dass das, wie wir es tun und wie es jetzt geschieht, begrenzt ist.
Das heißt, das, was wir als Krise empfinden, ist aus deiner Sicht auch in einem gewissen Sinn eine Wachstumskrise. Wachstum im Sinne einer geistigen Wachstumskrise, weil wir es aus einer verengten Sichtweise in eine neue Sichtweise finden müssen, um hier wirklich auch eine Antwort darauf zu finden, was hier uns so offensichtlich als ja sehr absolut ernsthafte Krise entgegensteht.
Absolut. Ich meine, wenn wir uns die frühe Menschheit vergegenwärtigen, die Jäger und Sammler, die alle als Homo sapiens ihren Ursprung vor etwa 175.000 Jahren im Osten Afrikas hatten, wie die als Jäger und Sammler ihre Gebiete erschöpften, wenn es dem Stamm gut ging oder der Sippe, der Horde, es waren noch nicht Stämme, wenn es dieser Sippe gut ging und sie sich vermehrte, dann wurden die Jagdgründe plötzlich einmal ausgenutzt und eine andere Sippe stand vielleicht in Konkurrenz und dann musste man weiterziehen und es bildeten sich Stämme und sie übernutzten das Territorium und zogen weiter und so überzog die Menschheit nach und nach alles aus der einen Quelle, den ganzen Planeten und es entstanden aus den Horden Stämme, aus den Stämmen Ethnien, aus den Ethnien zum Teil Nationen mit Vermischungen und jetzt sind wir in einer Welt, wo plötzlich dieses Ausweichen in neue Räume ein Ende hat, weil wir überall hin ausgewichen sind und mit 7 Milliarden Menschen sind wir einfach da, wo wir den Raum sprengen und wo wir diesen Organismus Erde so überbeanspruchen, dass er möglicherweise, um sich gesund zu erhalten, in eine höhere Temperatur einschwingt. Und das wäre verheerend. Und meine Hoffnung ist immer noch, dass wir als Menschheit plötzlich diesen Sprung in eine Einheit und in dieses Wissen um die Einheit der Menschheit und nicht nur der Menschheit, sondern dass wir Teil dieses Planeten sind, der ja in seinem Gleichgewicht gehalten wurde, zuerst durch Einzeller, durch Bakterien, dann entwickelten sich Insekten, kleinere Lebewesen, Pflanzen, Algen und alles das Zusammenwirken dieser verschiedenen Wesen hielt die Temperatur und den Sauerstoff auf diesem Planeten in einem Maß, wo sich die Menschheit entwickeln konnte. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir so wahnsinnig sind und übersehen, dass wir jetzt aus diesem Einzeldenken von Stämmen und Nationen in ein Größeres springen müssen, nämlich vom Wohl des Planeten her denken und unser Wohl und unser individuelles Wohl dem Wohl des Ganzen unterstellen müssen.
Bevor ich gleich dazu eine Frage habe, möchte ich noch eine Anmerkung für die Zuhörer machen, die sich später hier ins Gespräch einbringen wollen. Wir haben heute eine neue Telefonnummer, um sich einzubringen. Diese Telefonnummer, wenn ihr oder sie etwas zum Schreiben dabei habt, es ist die gleiche, die auch am E-Mail steht, ist 001 270 400 2000, also 001 270 400 2000 und der Einwahlcode ist 52 95 00, die Raute-Taste. Und diejenigen von euch, die sich gerne per E-Mail mit einer Frage oder mit einer Anmerkung in das Gespräch mit Hans Häklin hier mit einbringen wollen. Die E-Mail-Adresse, die uns direkt hier im Studio von Radio Enlighten Next erreicht, heißt radio@enlightennext.org. radio@enlightennext mit zwei N in der Mitte, .org. Das nur mal vorweg für diejenigen, die sich später in das Gespräch mit einbringen wollen. Hans, du hast gemeint, dass wir einfach sehen müssen, dass wir hier ein Globus sind und dass wir das nur auf einer globalen Weise lösen können. Das ist natürlich etwas, das hören wir von verschiedenen Seiten, dass wir einfach sehen, dass wir ein globales System sind. Wenn ich dein Buch richtig verstanden habe, meinst du aber mehr als nur dieses systemische Verstehen unserer Einheit, sondern du gehst tief in ein Bewusstsein, dass die Sache, ich sag mal so, mehr von innen als von außen auch wahrnimmt. Sehe ich das richtig?
Ja klar, wobei es muss eben, das von innen muss ja im Außen dann auch eine Form finden, die eine neue Art von Global Governance bedeutet. Mhm.
Aber was ist der Unterschied, den es auf der Bewusstseinsebene braucht, um hier nicht einfach eine technokratische Lösung zu finden? Ich nehme mal an, dass es hier wirklich auch darum geht, Identitäten loszulassen und um das Menschsein auf eine andere Weise zu erfahren. Sehe ich das?
Ja.
Verstehe ich dich da richtig?
Ja, klar. Ich denke, es gibt für mich zwei Hauptelemente, die wesentlich sind. Das eine ist, dass wir unsere Aufgehobenheit, das heißt auch unser Geliebtsein, unser Anerkanntsein, unsere Sicherheiten in uns selbst finden. In diesem Urgrund, von dem alle spirituellen Wege sprechen, den wir, denke ich, dank den vielen, die diese Wege gegangen sind, immer leichter selber erfahren können. Dieses Nicht-Ich, das wir auch sind, wo wir aus diesem weiten Raum der Stille den ganzen Kosmos entstehen sehen. Und da kommen wir halt in diesen Raum, wo wir merken, wir brauchen nichts. Wir sind geliebt, wir sind nicht bedürftig, es ist Fülle da. Und wenn wir uns dann ganz leicht zum Kosmos hinneigen, dann kommt diese Liebe zu diesem Sein, zu diesem wunderbaren Kosmos, zu unserem wunderbaren Planeten. Und das ist für mich die eine Säule oder der eine Boden. Und ich habe das früher erlebt, wenn ich dann von Zen-Sessions oder anderen Erfahrungen zurück ins Unternehmen kam, dann kamen alle diese Störungen von den Dingen, die eben nicht so waren, wie ich sie gerne gehabt hätte. Und plötzlich hat mich die äußere Welt wieder in sich hereingesogen. Und irgendwann habe ich verstanden, dass das ja nicht die Welt ist, die mich hereinsaugt, sondern dass es die Welt ist, die meine inneren Ängste, die Muster meiner Verletzungen, meine persönlichen Wunden, die Wunden des Getrenntseins als Mensch, die Wunden der ganzen Menschheitsgeschichte, dass diese triggerbar sind von äußeren Geschehnissen. Das, was wir den Schatten nennen im Psychologischen. Mhm. Und wenn diese Emotionen getriggert werden und wir nicht achtsam sind, dann überschwemmen sie uns und wir werden wieder quasi, wie wenn diese Muster ein Griff wären, an dem wir uns aus unserer Mitte rausgezogen werden können. Und das Zweite, was wir lernen müssen, neben dieser Aufgehobenheit, ist der Umgang mit diesen Emotionen, die immer wieder in Bewegung gesetzt werden. Und ich denke, es beginnt damit, dass wir zuerst einmal annehmen, dass die Instinkte in uns, die verletzten Instinkte uns, dass die sich immer wieder melden werden als Reaktion auf äußere Geschehnisse. Und wenn wir das einmal zuerst angenommen haben, dass das so ist, wäre der nächste Schritt, dass wir diese Emanationen, wenn sie geschehen, auch wahrnehmen. Und wenn es gelingt, dass wir sie zärtlich wahrnehmen mit unserem Herzen, dann entsteht da ein Raum der Liebe zwischen diesem Aufwallen des Unbewussten. Und in diesem Raum kann, ohne dass wir aktiv etwas tun, kann sich diese Verletzung oder dieses Muster, was immer es in sich trägt, Ärger oder Wut oder Angst, kann sich wandeln. Und dann beginnen wir, den Herausforderungen des Lebens mit offenem Herzen entgegenzugehen, weil wir um die Kraft wissen, in der wir aufgehoben sind, und gleichzeitig um die Kraft unseres Herzens wissen, dass alles, aber auch alles, was uns entgegenkommt, annehmen kann. Und dann sind wir, denke ich, langsam fähig, als eigenverantwortliche Weltbürger unseren Bezug, unseren individuellen Bezug zum Schicksal dieser Erde wahrzunehmen und zu schauen, wo habe ich da etwas damit zu tun, wo ist meine individuelle Rolle und wo ist mein Raum zum Handeln, dank meiner Einzigartigkeit und den Gaben, die mir verliehen sind. Das war jetzt eine lange Rede.
Ich glaube, das ist sehr schön auf den Punkt gebracht. Und was bei mir ganz besonders hängen geblieben ist, weil du einfach beschrieben hast, wie sehr es diese innere Wahrnehmung von etwas sehr Freiem, von Freiheit selber oder von Nichtgetrenntheit selber ist, die es auch möglich macht, den Blick aufzumachen, weg nur von meinen eigenen persönlichen Verletztheiten, wie auch immer, sondern zu sehen, dass hier viel, viel mehr der Fall ist und dass ich hier auch mit viel, viel mehr in einem Zusammenhang stehe als mit meinen kleinen emotionalen Welten. Dass
ja.
Hier ein Ganzes wahrnehmbar wird, einfach indem ich mich aus diesen Verstrickungen, wie es du schilderst, einfach aus einer tiefen Erkenntnis von Nichtgetrenntheit lösen kann, dass das Bewusstsein eine Transformation zugänglich macht.
Ja.
Du hast es in deinem Buch so schön geschrieben, wenn ich das ganz kurz noch sagen kann, in du ein Kapitel genannt hast, der globale Organismus braucht ein Bewusstsein. Und ich habe das ja, weil es mir so gut gefallen hat, sogar zum Titel für diese ganze Sendung gemacht, weil ich denke, das ist einfach gut formuliert.
Ja.
Weil hier geht es nicht mehr um mich nur als Individuum, das auch, sondern es geht, in dem, wie du formulierst, um diesen Globus, der als solches ein Bewusstsein braucht, und das braucht er durch uns.
Ja, und ich denke, dadurch, dass wir quasi die ganze Geschichte der Evolution, die uns wirkt, über die Instinkte und die ganze Geschichte der Menschheit, die wir in uns tragen, wenn wir die respektieren als eine potenzielle Bedingtheit, dann können wir erst frei werden und Instrumente des einen Seins werden. Also es wir bekommen eine Freiheit von unseren inneren Mustern, von der tierischen, pflanzlichen, menschlichen Bedingtheit und kommen aber nicht in eine totale Freiheit, sondern wir kommen in eine neue Hingabe, wo wir zum Ausdruck des einen Seinwerdens zum Wohl dieser Schöpfung an dem Ort, an dem wir stehen.
Ich glaube, dem kann ich wirklich nur absolut zustimmen, weil ich glaube, das ist auch genau der Punkt einer weltbejahenden evolutionären Spiritualität, die diese Freiheit, die du ansprichst, eben nicht als eine Freiheit in dem Sinn sieht, dass sich diese Welt in ihrem Werden, mit all dem, was du beschrieben hast, aus dem, was wir geworden sind, verneint, sondern das als Ausdruck des einen wahrnimmt und genau. Dann sich einfach die Frage stellt, okay, wenn das der Ausdruck des einen ist, wie kann dieser Ausdruck weitergehen?
Genau.
Durch mich, durch uns.
Ja. Und da kommt ein Hören auch nach innen, das nicht mehr das Hören auf die Stimme der Bedürftigkeiten und des Mangels ist, sondern da kommt ein Hören auf diese große Liebe und Weisheit, deren Ausdruck wir sind. Jeder in seiner Einzigartigkeit und auf seine Weise. Und das ist ja das Tolle, wenn wir jetzt die Menschheit als Gemeinschaft sehen, dass jede und jeder einzigartig ist und seinen Teil zum Ganzen beizutragen hat.
Und in seiner Einzigartigkeit Ausdruck des einen ist.
Genau.
Das ist ja so spannend, dass diese zwei Teile überhaupt kein Widerspruch sind. Sie scheinen so widersprüchlich zu sein, weil wir so uns auf unsere Getrenntheit fokussieren, dass wir denken, dass wir unsere Einzigartigkeit verlieren, wenn wir erkennen, dass wir vielleicht im Tiefen überhaupt nicht so getrennt sind, wie wir es meinen zu sein.
Ja.
Und dass unsere Einzigartigkeit vielleicht auf eine ganz andere Art zum Ausdruck kommt, wenn sie auf dieser Nichtgetrenntheit beruht.
Ja. Wenn wir jetzt das in das Bild von Organen, wie sie ja im menschlichen Körper und überall sind, dieses Bild auf die Organe übertragen, könnten wir zum Beispiel dann global die Wirtschaft als ein Organ anschauen, das Gesundheitswesen als ein Organ anschauen, die Bildung, die Erziehung, die Infrastrukturen, das Energiewesen, dass das alles Organe sind, die nicht da sind, dass sich das eine zugunsten des anderen bereichert oder dass sie da sind, um ein brillantes Eigenleben zu führen, sondern dass sie Organe sind, die zum Wohle der Menschheit und des Planeten zusammenwirken. Mhm. Und dann hat Wirtschaft plötzlich einen ganz anderen Geschmack als den Geschmack der Bereicherung. Denn es ist ein Organ, das die Menschheit braucht zu ihrer Versorgung.
Absolut. Und das, was du sagst, hat einen bestimmten Klang, wenn man es einfach aus einem Verstehen heraus, also aus einem intellektuellen Verstehen heraus, begreift und sagt, ja, das stimmt, die Wirtschaft ist ein Organ. Und es hat einen ganz anderen Klang, wenn es aus einer tiefen Einsicht herauskommt, dass es aus einer Tiefe kommt, die letztendlich ich bin.
Ja, also ich spüre das für mich, wenn ich in diesem Modus bin und nicht im kognitiven Modus allein, dann spüre ich einfach, wie alles, was ich sehe, rede, tue, von einer ganz tiefen Liebe bewegt ist. Und das wird dann irgendwann zum Maßstab, zum Entscheiden, also handle ich so oder so. Es ist ganz klar, wenn ich in dieser Mitte bin, wo diese Liebe ganz präsent ist, dann muss ich nicht mehr fragen, handle ich richtig, sondern dann weiß ich, dass ich in einem in einem, wie soll ich das sagen, in einem Fluss, in einem Ausdruck drin bin, der das eine meint.
Und was du ansprichst, ist eine große Sache. Weil, und das finde ich einfach so spannend, du dein Engagement, das ja auch ein sehr soziales Engagement ist, das auch sehr auf die Armut der Welt eingeht und eben auch auf die Frage von Global Governance, wie können wir diese Welt regieren. Aber die Antwort, die du gibst oder die Antwort, die du anbietest, geht von einer tiefen spirituellen Transformation aus, die es braucht. Und ich glaube, diese zwei Dinge wirklich zusammen wahrzunehmen und sich darauf einzulassen und zu sagen, es ist eine spirituelle Aufgabe, auch diese praktischen Dinge, wie zu sehen, welche Rolle die Wirtschaft spielt, welche Rolle eine Global Governance spielen könnte, wie das Ganze zu einem Organismus findet nicht wirklich zusammen, wenn ich nicht meine Identität mit meinem getrennten Ego wirklich lasse und mich auf dieses eine einlasse, von dem du gerade vorher gesprochen hast.
Ja, klar, weil ich denke, die Angstfreiheit, dich wirklich zu zeigen, wahrhaftig, die ist ja nur möglich, wenn du von dieser tiefen Liebe, die dich selber meint, auch getragen bist. Wo du einfach weißt, so muss ich. Ich kann gar nicht anders.
Ist sehr schön.
Sonst, weißt du, es gibt so viele gute Ideen und Vorsätze. Es gibt ja diesen wunderbaren amerikanischen Philosophen John Rawls mit seiner Theorie der Gerechtigkeit. Er sagt ja sogar, wenn man einen Weltvertrag schließen will, muss man den Schleier des Nichtwissens über seine Eigeninteressen legen, damit man frei zum Wohl des Ganzen entscheiden kann. Aber mach das mal mit deinem Willen.
Genau.
Das geht nicht. Sobald die Angst kommt, dass man dich nicht gut findet, oder dass deine Lobby findet, der müsste anders, oder du Angst um das Deine hast, ist alles fertig.
Das heißt, es braucht mehr als nur das intellektuelle Verständnis dessen, sondern es braucht eine Erkenntnis, dass ich letztendlich was anders bin, als was ich meinte zu sein.
Ja, dann hast du diese Getragenheit in der Liebe.
Ja. Ich habe, weil wir auch schon langsam gegen das Ende unserer ersten halben Stunde gehen, noch eine Frage. Du fokussierst dich sehr stark auch auf dieses globale Bewusstsein und auf diese Erkenntnis, dass diese Erde eine Erde ist. Aber natürlich ist auch die Erde Teil eines größeren Ganzen. Das heißt,
ja,
dieser Werdensprozess, dessen Einheit wir versuchen anzusprechen, geht natürlich weit über diesen blauen Ball an dieser Ecke der Milchstraße hinaus. Es ist eigentlich der gesamte universelle Prozess, den wir letztendlich ansprechen, aus dessen Ungetrenntheit wirklich ein tiefes, neues Bewusstsein kommen kann.
Ja. Ich meine, was wir jetzt schon ganz klar wissen, ist ja, dass auf der Erde kein Leben wäre ohne die Sonne und den Mond. Dass das gar nicht, dass wir von diesem Licht und dieser Wärme abhängig sind. Also das ist schon mal das größere System. Und ich denke, es ist wahrscheinlich ein Hand-in-Hand-Gehen von kognitiver Erkenntnis, also durch die Wissenschaften, und dieser Ausdehnung des Herzens, die es macht, dass wir aus einem planetarischen ein kosmisches Bewusstsein entwickeln. Ich kann schon ahnen, als Hans spreche ich jetzt, dass ich wie mein inneres Wesen noch weit strecken kann in den Kosmos hinaus. Aber dann fehlen mir jetzt wieder die kognitiven Elemente, um die Verbindung dieses ahnenden Bewusstseins mit der Materie zu machen. Mhm. Und ich denke, da geht wissenschaftliche Entwicklung oder die Entwicklung des Wissens der Menschen Hand in Hand mit der Ausdehnung des spirituellen Bewusstseins.
Das ist ein sehr spannender Punkt, den du hier ansprichst, weil der einen Punkt berührt, den ich immer wieder als wirklich sehr wichtig für unser Verständnis einer modernen Spiritualität auch sehe, zu sehen, dass die Entwicklung unseres kognitiven Verständnisses, wie du sagst, zum Beispiel diese Entdeckung, dass es diesen Werdensprozess seit dem Urknall gibt, das ist ja eine kognitive, wissenschaftliche Leistung, dass das tiefe Konsequenzen für unser spirituelles Verständnis hat, dass es unsere Spiritualität verändert, zu sehen, es gibt diesen kosmischen Werdensprozess, es gibt diesen Urknall und wir sind Teil dieses riesen 14 Milliarden Jahre alten Prozesses. Wir konnten das vor 50 Jahren so noch nicht formulieren, weil unser kognitives Verständnis noch nicht so weit war.
Genau. Und wenn nicht die Menschheit die ganze Erde in Besitz genommen hätte, gäbe es kein globales Bewusstsein.
Genau.
Es brauchte beides. Das Ungeschickte ist nur, dass wir es jetzt ein bisschen überbeanspruchen, diese gute Erde.
Aber auch das ist Teil des Bewusstseins, dass wir, dass wir auf Grenzen stoßen und in den Grenzen auch wahrnehmen, wie wir ein ungeteiltes Ganze sind, das nicht auf Kosten von Teilen von sich selber weitermachen kann.
Ja, Jean Gebser hat ja so wunderbar erklärt, wie jede neue Bewusstseinsebene, also schon die bekannten Ebenen von Körper zu Gefühlen, zu Ratio, zu Integral, dass jedes Mal, wenn die Menschheit eine neue Dimension entdeckte, kam die Faszination und dann wurde das exklusiv betrieben, also zum Beispiel nur noch rational. Mhm. Aus der Faszination dieses neuen Geschenks.
Genau.
Und das wurde so weit getrieben, bis es destruktiv wurde. Und dann kam das nächste mit dem Pluralistischen. Und da passierte genau das Gleiche. Aber es ist nötig, damit das Integrale geschehen kann.
Das finde ich einen sehr guten Zeitpunkt, um vielleicht auch hier das Gespräch aufzumachen. Ich sage nochmal ganz kurz die Telefonnummer, mit der ihr euch einwählen könnt. Das wäre 001 270 400 2000, der Einwahlcode 52 95 00 und die Raute-Taste und die E-Mail-Adresse, an der ihr uns E-Mails hier ins Studio reinschicken könnt, radio@enlightennext.org. Ich glaube, die Leitung ist schon offen. Jetzt ist sie offen. Vielleicht ist schon jemand in der Leitung, der sich hier mit Hans Jäcklin und mir gern mit in das Gespräch beteiligen möchte. Wir würden uns sehr freuen.
Ja, also ich breche mal das Eis, Ralf Remo aus Zürich.
Hallo Ralf.
Hallo Ralf. Das war wunderbar. Es hat mich sehr berührt, mit einer anderen Sprache, als wir es sonst in Leiter Next gewohnt sind, eigentlich genau das Gleiche zu hören. Und der Punkt der parallelen Entwicklung des kognitiven Verständnisses zusammen mit der Entwicklung des Bewusstseins und die Möglichkeiten der Gefahren, die sich ja daraus ergeben, wenn man in eine Richtung zu weit geht, zum Beispiel die Faszination, hat Hans ja angesprochen, neue Erkenntnisse, die dann entstehen und wiederum überwunden werden müssen auf dem Weg bis hin zur integralen und zur kosmischen Sicht, finde ich ganz außerordentlich. Meine Frage an euch beide, eigentlich Tom und Hans, was ist jetzt in unseren Kreisen, die wir uns jetzt mit diesem Thema ja sehr stark beschäftigen, von beiden Seiten her, vom Sein und vom Werden, wo liegen die größten Gefahren neben dieser Faszinationen?
Die größten Gefahren, sagtest du?
Ja, ich meine, wo sind die Faszinationen, auf die wir, wo Fallstricke vielleicht drin verborgen okay. sind, dass wir uns da dann auch eben verheddern könnten?
Mhm. Darf ich gerade spontan antworten?
Natürlich, ja.
Ja, gern, ja.
Für mich ist die größte Gefahr auf jeder Ebene immer wieder die Identifikation. Also, dass man sich im Neuen so doll vorkommt. Und da muss ich wahnsinnig immer wieder aufpassen. Dass quasi, dass mein Ich nicht wieder von dem Neuen Besitz nimmt. Und sich der Hans dann ganz bequem wieder als Wissender da einnistet und alles andere wieder blockiert.
Ja, ich glaube, das, was du hier ansprichst, Hans, ist einfach der Hauptfallstrick immer, dass das Ego sich überall dazugesellen kann. Ich würde mal sagen, selbst zur Erleuchtung kann sich das Ego dazugesellen.
Ja, ja.
Und die Erleuchtung für sich in Anspruch nehmen.
Ja, genau.
Und eine große Erleuchtungssache draus machen. Und hier dem wirklich, lass ich mich so sagen, mit einer mutigen Demut zu begegnen.
Ja.
Da sehe ich die wirkliche Herausforderung.
Ja, also Hingabe ist für mich das, was ich einfach immer wieder brauche, um mich ins Lot und in diesen Zustand zurückzubringen.
Und
auch die Bescheidenheit, dass nicht ich es mache, sondern dass ich nur der Ausdruck bin, bestenfalls, wenn ich ganz klar verstehe, was es mit mir meint.
Ja. Gut. Haben wir vielleicht noch einen zweiten Teilnehmer, der sich hier in der Leitung mit einbringt.
Ja, hallo.
Ja, hallo.
Ich fand dieses mit der mutigen Demut gerade nochmal ganz toll, weil ich glaube, wir können vielleicht auch noch gar nicht so wirklich erfassen oder was vielleicht noch Fallstricke sein könnten und ich glaube, es bleibt einem auch vielleicht einfach nichts anderes übrig, als eben diese mutige Demut zu bewahren und halt trotzdem weiterzugehen und einfach so achtsam zu bleiben.
Ja, und ich denke, dann ist es, dass der andere Teil ist es dann einfach immer wieder die Antennen auszufahren und zu spüren, wo ist meines? Wo ist mein Bezug zu diesem globalen Bewusstsein? Wo bin ich aufgerufen, durch meine speziellen Gaben zu handeln und mitzuwirken, Ausdruck zu sein, zu bezeugen?
Und was natürlich dazugehört, ist diese tiefe Wahrnehmung. Und ich nehme an, dass du mir da zustimmt hast, diese tiefe Wahrnehmung, dass ich gemeint bin, dass ich auf dieses Ganze reagieren muss, das hat wahrscheinlich viel mit dem zu tun, was du mit der Hingabe gemeint hast, dass es mich meint, dass ich hier hingeben muss, weil es mich braucht, damit ein Größeres sich hier verwirklichen kann.
Ja.
Hallo, hier ist Maria. Ich würde auch noch gern was sagen.
Ja.
Ich hatte früher so Phasen, also ich habe das Buch gelesen von dir, Hans, und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich erinnerte mich, dass ich früher so Phasen hatte, wo ich mit diesem ganzen Elend und dem Schmerz über das, was in der Welt passiert, überhaupt nicht umgehen konnte. Und ich habe dann wirklich eine Zeit lang bewusst keinen Fernseher mehr gehabt, Zeitung abbestellt, nichts mehr gemacht, weil ich mit dem nicht fertig wurde. Und dann hat sich das zum Glück verändert und dann hat mir sehr gut in deinem Buch gefallen, dass du sagst, damit wir nicht in Projektion verfallen, dass wir sozusagen dieses Leiden an unser Herz nehmen. Und dass wir dann das in unserem Herzen schmelzen, um dann sozusagen wirklich bereit zu sein, als Werkzeug zu dienen für das, was als Neues entstehen soll, dieses globale und kosmische Bewusstsein.
Ja. Ja, es ist, ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns berühren lassen. Ein Lehrer hat mir mal gesagt, wenn du berührt wirst durch das, was du siehst, dann ist die erste Frage, hast du Einfluss, kannst du was ändern? Und wenn ja, dann tu's. Und wenn nicht, dann ist es ein Zeichen, dass in dir etwas geheilt werden will. Und erst wenn ich das in mir geheilt habe, kann ich wieder neu auf dieses Leid schauen und klarer sehen, was es mit mir zu tun hat und wo ich da etwas bewirken habe, muss. Meine große unbeantwortete Frage bis jetzt, Maria, ist die, was bewirkt das Wahrnehmen unseres Herzens oder mit unserem Herzen vom Leid der anderen? Ist es ein frommer Wunsch, dass wir heilen, indem wir Leid weit weg auf diesem Planeten an unser Herz nehmen? Oder ist es Wirklichkeit? Und ich merke gerade, während ich das sage und das frage, dass es wahrscheinlich eine Frage des Vertrauens ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Oh ja, ich glaube, du bist gemeint.
Ja, ich glaube, dass ich mittlerweile denke, dass es sozusagen beides braucht. Das zu sehen und wahrzunehmen und gleichzeitig zu schauen, wo handle ich und wo handelt jeder in der Welt. Und wir sehen ja sehr viele Dinge, die auch jetzt geschehen. Und wir sehen sie auch durch das, dass wir globaler werden und vieles sehen, dass sich das immer weiter ausbreitet und dass wirklich Menschen beginnen, ganz anders zu handeln und sich gegenseitig zu unterstützen und praktisch zu helfen, aber das mit dem Geist sozusagen gleichzeitig geschieht.
Ja, ja, vielleicht, weißt du, es kommt bei mir vieles aus der Sicht, dass wir, es scheint wenigstens so, wenig Zeit haben für den Wandel. Und da kommen die Wünsche, was kann ich denn tun, damit es wirklich beschleunigt? Denn wenn ich jetzt zurückschaue auf Kopenhagen und den ganzen Klimaprozess oder wie lange in der WTO gerungen wird um Subventionen von Landwirtschaftsproduktionen, die Ärmsten zerstören, bis man da Einigungen findet, da kommt wirklich dann so die große Frage, was braucht es dann, dass das wirklich schnell geschieht?
Das kommt vielleicht als Tsunami, wie du das so schön beschrieben hast.
Ja, eben. Und da ist die Frage, was können wir zu diesem Tsunami beitragen? Und ich denke, das ist schon... ist schon unser Herz, und ich habe so eine Vorstellung, dass wenn die Millionen von Menschen, die das sein müssen, die so denken, wie wir denken, wenn die wüssten, wie viele wir sind, könnte da eine unheimliche Kraft entstehen des Wandels. Also ich warte immer noch auf diesen Katalysator für diesen Tsunami. Und ich habe das Gefühl, der ist ganz nah, aber ich weiß trotzdem nicht wie.
Dazu habe ich auch vielleicht eine Frage, die ganz gut passt, per E-Mail, die Silvia Riedl uns geschickt hat. Und sie schreibt, hallo erstmal. Ich spüre und weiß sehr wohl von der Dringlichkeit, sich als Individuum immer wieder für das große Ganze zu entscheiden. Und doch ist der Sog, sich um die kleine Individualität zu sorgen, oft sehr groß, trickreich und verführerisch. Meine Frage, wie schaffe ich es, immer und immer und immer wieder leichter für das große Ganze mich zu entscheiden. Lieber Groß Silvia.
Also für mich ist das in aller Bescheidenheit die immer wieder neue Zuwendung zu den Regungen der Bedürftigkeit und des Mangels, also zu den Emanationen meines Schattens. Und ich denke, das, was die spirituellen Lehren von Achtsamkeit mit Achtsamkeit meinen, ist diese achtsame Wahrnehmung, wann sich in mir diese Ängste und diese Bedürftigkeit zusammenbraut. Und wenn ich früh genug mit dem Herzen dieses Kräuseln auf der See des reinen Bewusstseins wahrnehme, dann wird dieser See sehr schnell wieder still. Wenn die Wellen schon hochschlagen, dann kann es mich halt dann übermannen und dann schwimme ich auch in diesen Wellen. Aber irgendwann weiß ich ja wieder, wo die Quelle ist. Aber ich denke, wir sind in diesem Spiel drin. Das ist in der menschlichen Bedingtheit. Und ich denke, wir müssen mit dem umgehen.
Welche Rolle, Hans, spielt für dich auch einfach diese Arbeit, die wir hier miteinander leisten müssen? Ich meine, einfach diese Arbeit hier auch Felder von Bewusstsein zu entwickeln, wo wir gemeinsam uns in anderen Kontexten treffen. Mit Kontexten meine ich jetzt geistige Kontexte, im Sinn, dass wir ein anderes Bewusstsein zwischen uns lebendig halten und nicht nur allein in unserer eigenen spirituellen Praxis, sondern als kulturelles, spirituelles Feld, das wirklich ein anderes Bewusstsein auf dieser Erde zu einer Realität macht, indem wir eine Kulturrundung entwickeln, wie zum Beispiel dieses Webcast von Radio Enlighten Next in unserem Selbstverständnis ein Beitrag dazu ist, hier eine Bewusstseinskultur zu schaffen, die einfach einen anderen Dialog zwischen uns etabliert. Eine andere Form, sich miteinander zu beziehen, um hier ganz einfach zu sagen, das Kräfteverhältnis zu verändern, indem wir hier Kristallisationspunkte von einem globalen oder kosmischen Bewusstsein lebendig halten, bringen wir einen Impuls auf diese Erde, der, wenn er gehalten werden kann, der Anfang von etwas Neuem ist.
Absolut. Ich denke, das, was wir jetzt gerade machen, ist eine Zelle von etwas, das ein ganz großes werden kann. Und dann kann dieser Tsunami entstehen.
Ja.
Die Frage ist einfach, wie viele solcher Zellen gibt es? Und wenn wir voneinander wissen, wir plötzlich aus diesem Feld, das wir jetzt bilden, wird eine starke Welle.
Genau.
Das wäre schon eine Hoffnung. Und da ist es, glaube ich, wirklich ganz, ganz toll, was du da machst mit diesem Webcast.
Schön, wir haben noch ein wenig Zeit. Vielleicht noch eine weitere Frage.
Hallo?
Ja.
Ich würde vielleicht gerne direkt darauf noch was sagen, weil zu dieser, zum Beispiel wie diese Webcast, was ich auch finde, ist dieser Aspekt der Vernetzung dabei, dass man, also jetzt für die Frage auch als Einzelperson, was mache ich, dass ich da immer mehr in dieses Bewusstsein komme und mich immer mehr dafür entscheide, finde ich dadurch, dass man, wenn man vernetzt ist und sich, ist man in einer Art und Weise auch immer gefordert, weil man in einer nicht für sich alleine dasteht, wo man sich halt ständig immer wieder irgendwo rausziehen kann, sondern durch diese Art von Eingebundenheit und auch auf eine entblößte Art eigentlich immer ganz klar, oder nicht immer ganz klar, aber oft ganz klar sich so selber sieht und auch gefordert fühlt.
Ja, denke ich schon. denke ich schon. Ich bin bei diesem, wenn ich das Eingebundensein höre, geht bei mir immer eine kleine Alarmlampe leuchtet auf, weil wir wollen nicht zurück in die Gemeinschaft, die nur Nestwärme gibt, wo man quasi seine Individualität quasi aufgeben kann in der Aufgehobenheit, in der Masse. Mhm. Sondern es geht um eben diese neue Gemeinschaft, wo wir in dieser Freude gemeinsam jeder auf durch seine Einzigartigkeit zum Wohl zum Ganzen beizutragen. Da ist für mich eine ganz entscheidende Kraft drin.
Also diesen Unterschied, den du hier setzt, den finde ich wirklich sehr spannend und wichtig, einfach zu sehen, dass es ja nicht darum geht, zurückzugehen in eine Gemeinschaft, die ja nur so eine heimelige Wärme einer Familie oder eines Stammesverbandes oder irgendwas hat, sondern dass es hier sehr wohl die Wertschätzung, dass wir eigenständige Menschen sind, die eigenverantwortlich Verantwortung für das Ganze übernehmen. Dass das wirklich das, was ich immer wieder einfach als die Würde der Moderne empfinde, dass wir selbstverantwortliche, eigenständige Menschen sind, dass wir das einbringen müssen in eine neue Gemeinschaft.
Ja, und dann das Nest, also quasi das Aufgehobensein, ist nicht bei den anderen Menschen das, sondern das Aufgehobensein ist in der Einheit, die uns allen gemeinsam ist.
Den Unterschied, den finde ich so wichtig, den würde ich gerne noch einmal wiederholen, weil ich finde das ganz zentral, was du sagst. Weil es nicht daran ist, dass wir sozusagen einfach Hände haltend jetzt eine neue Gemeinschaft finden, sondern wir sind gemeinsam in etwas, was,
genau.
was uns auch als Gemeinschaft übersteigt. Wir sind nur gemeinsam drinnen. Das finde ich ganz toll, dass du das so ansprichst.
Ja. Weil da ist eine ganz andere Kraft drin.
Ja.
Alle sind wir auf unsere eigene Art Ausdruck des einen.
Ja.
Und manchmal, ich habe dir das kürzlich gesagt, manchmal sehe ich mich mehr im Einen als im Einzelnen. Und das ist dann eine ganz große Aufgehobenheit, wo ich sehe, der Hans ist mehr Sein als Hans. Mhm. Und das Sein wirkt durch den Hans. Und dann ist der Hans eigentlich gar nicht mehr so wichtig.
Ja.
Also es bewahrt auch vor dieser übergroßen Identifikation.
Ja. Könnte man auch sagen, dass der Hans dann auf eine ganz andere Art wichtig wird. Im Sinn, dass er aufgerufen ist zu was mit seiner Wichtigkeit nichts zu tun hat.
Ja, ich sage dem lieber einzigartig als wichtig.
Ja.
Aber vielleicht ist das jetzt meine Prägung, dass ich vor dem Wichtig ein bisschen Angst habe.
Eine Frage, die vielleicht gut dazu passt und die wieder per E-Mail reingekommen ist, die ich gern direkt auch an dich stellen möchte, heißt, welche Rolle spielt unser Wille darin? Ist Hingabe genug?
Es gibt eine, ich habe jetzt das Sanskritwort, fällt mir gerade nicht ein, aber es gibt eine Hingabe, die Wille ist. Also ein Bekenntnis zum Ausdrucksein.
Ja.
Und dann bin ich eben Instrument dieses umfassenderen Willens.
Genau.
Und habe aber sehr viel Schaffenskraft, die mir verliehen ist. Und im Moment, wo sich das Ich wieder an diese wunderbare Schaffenskraft hängt, wird es wieder heikel.
Ja.
Also es ist wie, wenn ein Musiker ganz rückfällig verbunden mit der Einheit musiziert. Das ist mir schon geschehen. Und plötzlich merkt er, dass es gut geht. Mhm. Also es ist mir, ich habe wenig öffentlich gespielt, aber es ist mir in einem Konzert passiert, dass ich ganz versunken, also nicht versunken schlafen, sondern ganz aus dem einen musiziert habe und nicht reflektiert. Mhm. Und im Moment, wo irgendwo etwas in mir gemerkt hat, hey, das geht aber gut heute Abend, habe ich mich automatisch, wusste ich nicht mehr, wo ich bin. Und habe mich total verloren. Also sobald dass ich das für sich in Anspruch nimmt, was man als Ausdruck des Größeren ja zum Schwingen bringt, dann kann dieser Strom abbrechen.
Ja, ich glaube, deine Geschichte von dir selber sagt alles. Da liegt das Ganze drinnen. Wir haben noch Zeit für eine Frage, denke ich. Wenn jetzt noch jemand in der Leitung ist, ein paar Minuten sind noch, um sich hier mit einbringen zu können.
Ich möchte die letzten Fragen noch mal aufnehmen. Felix aus Zürich. Hans, du hast so etwas ganz Schönes gesagt. Aus diesem tiefen Erkennen des Einsseins wird automatisch dieser Punkt erreicht, tätig zu werden. Und da hast du in deinen wunderbaren Ausführungen den Punkt gesagt, wo es dann immer wieder vorkommt, gerade in der Wirtschaft, wo der Rückzug aus dem, was man eigentlich erkannt hat, passiert. Und da habe ich irgendwie den Eindruck, und da wollte ich dich fragen, braucht es heute nicht mehr Menschen, die da einen Schritt wirklich in die Offensive, in das Tätigwerden machen, damit dieser Tsunami, den du gesagt hast, wirklich passiert? Wie siehst du das?
Die eine Antwort ist, natürlich braucht es mehr Menschen, und die andere ist, wir können ja auch nicht einfach untätig warten. Also es ist wie beides. Natürlich braucht es mehr, und mehr können wir ja nur werden, indem wir quasi andere anstecken und ihnen Vertrauen geben. Und ich hatte das Glück, als Unternehmer mein eigenes Geld zu riskieren und das meines Vetters. Und wir haben uns entschieden, es wissen zu wollen, ob ein Unternehmen das Dienst an der Gesellschaft als oberste Priorität einstuft und die Rendite als Produkt, das nebenbei entsteht, wenn der Dienst stimmt, anzusehen. Und wir haben das Experiment gemacht, und das geht, wenn man als Unternehmer frei ist. Wenn man angestellt ist, ist es schwieriger, in diesem Umfang zu arbeiten. Aber es gibt natürlich einfach immer diese Zellen, die man bilden kann in kleinen Gruppen, wo auch plötzlich aus einem anderen Geist gearbeitet wird. War das, Felix, plastisch genug, oder hast du mich noch zu fest zögern gehört?
Nein, also mindestens das am Schluss, dass du dieses in Zellen aktiv werden, das ist das, was ich auch irgendwie spüre und wo es mich auch persönlich drängt, dass das einfach mehr öffentlich wird, um wirklich, was du als Vision hast, diesen Tsunami auszulösen.
Ja, und ich denke, wir müssen einfach wieder in unser Umfeld ausloten und schauen, wie weit ist es möglich.
Und also ich würde dazu auch gerne nochmal was sagen.
Ja.
Ich bin selber Unternehmerin und wir haben eine kleine Firma und ich habe immer wieder auch gedacht, das müsste ich da noch irgendwie mehr reinbringen, aber das war ganz schwierig und ich habe jetzt sozusagen auch immer wieder gesucht und gesucht und habe jetzt ganz aktuell so einen Frauen gefunden, wo wir sozusagen gucken, wie bringen wir weibliche Führung mehr in die Gesellschaft und mehr in die Öffentlichkeit. Also dass das auch wieder, dass ich merke, das ist auch sehr individuell und kann dann wieder, also wenn viele sozusagen für sich den Weg suchen, dann auch wieder stärker in die Gesellschaft, in die Wirtschaft und in die Politik sozusagen hineinreichen. Und da gibt es auch ganz viele verschiedene Ansätze, glaube ich.
Ja, ja.
Absolut. Wir sind jetzt hier auch schon.
Es ist einfach ganz wichtig, dass man aus der eigenen Aufgehobenheit im Geliebtsein mit der Welt, mit den äußeren Dingen, mit Zärtlichkeit umgeht.
Ja. Schön gesagt.
Und dass man beginnt dort, wo man kann, sein persönliches Wohl in das Wohl jetzt mal dieses Planeten und dieser Menschheit, die mit diesem Planeten lebt oder als Teil dieses Planeten lebt. Vielleicht sind wir wirklich, nachdem die Mikroorganismen und die Bakterien und die Pflanzen für das Vitale sorgen, vielleicht sind wir wirklich aufgerufen durch Bewusstsein zu einem Gehirn dieses Organismus zu werden, als Menschheit.
Das würde ich gern so als dein Schlusswort nehmen, nachdem wir schon ein wenig über der Zeit sind. Herzlichen Dank, Hans, dass du uns diese Zeit gegeben hast. Es war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir.
Ja, mir macht das auch immer Freude. Herzlichen Dank für die Gelegenheit und für den Austausch mit eurer Gruppe.
Sehr gern.
Danke, Tom.